Falls ihr uns unterstützen wollt, hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Liken, kommentieren und sharen. Zeigt das etwas euren Freunden und Bekannten, denn eure Empfehlungen machen uns sichtbarer und bringen uns voran. Wir zählen auf euch. Vielen Dank für euren Support. Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Sven und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt und Ausgekrisst mache ich das nicht alleine, sondern mit dem schwarzen Ritter der Podcast-Szene, dem Killer-Karnickel der Wortwitze, dem Stefan. Hi Stefan.
Servus, das war nur eine Fleischwunde. Wie geht's dir, Sven? Besser als vor 2 Wochen?
Besser als vor 2 Wochen. Ja, weil jetzt ist Urlaub.
Yay!
Fährst du weg? Ja, tatsächlich geht's ein paar Tage nach Hamburg.
Hamburg, meine Perle.
Ja, der feine Herr. Wenn alles gut geklappt hat, dann habe ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch letzte Woche unsere Gute, die Nicole, gesehen, weil ich da in Frankfurt dann war. Grüße an der Stelle nochmal.
Grüße, schön.
Aber jetzt ist dann erstmal Hamburg auf der Agenda.
Ist ein typisches Hamburger Essen, also Hamburger, Hamburger Real, das, was da oben halt gibt.
Absolut, ja. Ja. Ganz klar. Ja.
Okay.
Muss man so ganz deutlich sagen, einfach nur ja. Bei dir, ja. Wie ist bei dir die Lage?
Ja, wenn ihr das hört, dann sind es nur noch 3 Tage bis zur großen Masters Universe Premiere. Ich habe vor 2 Wochen schon drüber gesprochen und ich freue mich einfach so. Und ja, Chris darf man den Film nicht anschauen, weil er kommt immer auf dumme Ideen, dass er wieder irgendwas kreuzigt, weil man kann ja andere Sachen kreuzigen, worüber wir heute auch noch sprechen.
Ja, ihr merkt, wir sind halt auch nur zu zweit. Der Chris hat nämlich vorhin sich gemeldet, dass er heute nicht am Podcast teilnehmen kann, weil er mit Naomi noch ganz spontan einkaufen musste. Die braucht noch einen falschen Bart, damit sie später noch zur Steinigung gehen können. Ja, also ich würde sagen, ist ein gutes Argument. Kann man gelten lassen. Grüße an der Stelle. Kannst du jetzt selbst mal erzählen, wie der Stein so in der Hand lag.
Ja, aber wir wissen alles, dass es ein Sexunfall war und der deswegen nicht kommen konnte.
Nun, ich sag mal, Dieter Bohlen gefällt das.
Ja.
Aber Stefan, wir haben es jetzt mehrfach angedeutet und die Leute, die lesen können, haben es wahrscheinlich auch schon gesehen. Aber was ist denn heute das Thema anlässlich unseres Staffelfinales?
Yay! Haben wir schon mal ein Jahr geschafft. Ja, einer der größten, bekanntesten Satirefilme der Filmgeschichte. Kontrovers, immer diskutiert. Ich sag mal, es ist irgendwie für jeden Menschen ein Lieblingsfilm, obwohl man ihn nicht so oft schaut. Weil ich kenne jeder, also ich habe das ja in meine WhatsApp-Story reingepostet, dass ich den Film schaue und ich habe so viel Nachrichten bekommen und jeder kennt ihn irgendwie und jeder mag ihn, aber irgendwie ist es auch von keinem Lieblingsfilm. Das ist halt das Komische. Und deswegen sprechen wir heute über das Leben des Brian.
Wir haben einen Brian.
Wir haben einen Brian. Werf den Puchel zum Boden, ihr Pastari. Wann hast du zum ersten Mal gesehen, Sven?
Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Das muss Mitte der 90er gewesen sein. 95, 96. Und ich fand ihn damals nicht so lustig wie die Ritter der Kokosnuss.
Okay.
Und wenn ich den mir jetzt anschaue, finde ich den viel witziger. Also das ist einfach so ein Film, der wächst mit dir mit, glaube ich. Der wächst mit und der gefällt dir immer besser, je reifer du wirst. Und je mehr du die Anspielungen verstehst. Ja, das ist halt jetzt einfach nicht diese typische Monty Python-Aneinanderreihung von Sketchen, die komplett überdreht sind, sondern es ist halt ich sage jetzt einfach mal, zusammenhängender Film, der auch einen gewissen Anspruch hat. Natürlich hat er seine witzigen Szenen, seine sehr witzigen Szenen, aber der ist halt ein komplett anderes Ding wie eben der Ritter der Kokosnuss oder auch das Sinn des Lebens.
Mhm.
Wir haben ihn vor einem Jahr oder so oder vor eineinhalb Jahren mit den Jungs zusammengeschaut hier. Die fanden ihn furchtbar langweilig.
Die kapieren wahrscheinlich den Humor nicht.
Richtig.
Weil das ist ja heute mit den ganzen Fanatismen und so weiter aktueller denn je. Es passt damals und passt heute noch. Weil Monty Python wollte mit dem Film ja nicht Jesus verarschen. Und haben sie auch gesagt, Jesus, also das, was er gesagt hat, das war, also wahrscheinlich gesagt hat, das hat alles Richtigkeit, das ist alles richtig. Und das war ohne Humor, das war einfach ehrlich und richtig. Und deswegen wollten sie ihn nicht persiflieren. Sie wollten halt das ganze außenrum persiflieren. Der Wahn, ich bin auf der Suche nach einem Messias und der muss es sein. Ich kenne ihn, ich bin zu so vielen gefolgt, was sie immer da sagen. Und das ist eigentlich der Sinn des Lebens, was hat die Botschaft von dem Film und nicht irgendwie Jesus verarschen. Weil Jesus kommt genau zweimal in dem ganzen Film vor. Mhm. Einmal bei der Geburt, wo er in unmittelbarer Nähe zu Brian da geboren wurde, am gleichen Tag.
Am gleichen Tag, steil nebenan.
Ja. Und bei der Bergpredigt, ganz am Anfang. Aber sonst kommt Jesus eigentlich nicht mehr vor.
Und in beiden Szenen wird er sehr respektvoll dargestellt. Also, ja. wenn du dann anschaust am Anfang, wie die heiligen drei Könige da halt zum richtigen Stall, zum Jesus-Stall gehen, ja, die Darstellung ja so, wie es in den Kirchenbildern hast, ja, mit Maria und Josef, mit den Heiligenscheinen da und der Krippe und den Ochs und Esel außenrum. Ja, und bei der Bergpredigt ist es auch die Darstellung wie in einem klassischen Historienfilm. Ja, da ist ein langhaarigen Dude in seinem Kittel, der halt zur Bergpredigt da gerade hält.
Ja.
Und skurril war das Ganze erst dann, wenn die eben rauszoomen aus der Bergpredigt und du dann eben bei den Leuten bist, die einfach dabei stehen, die ihn aber gar nicht hören und gar nicht verstehen, was er sagt, also akustisch nicht verstehen und dann ihre eigenen Interpretationen daraus ziehen.
Ja.
Und das dann zum Selbstläufer wird. Ja, und Monty Python hat auch von Anfang an gesagt, das ist definitiv keine Satire an Jesus, weil Jesus als Charakter einfach viel zu langweilig ist, um ihn so satirisch zu behandeln, weil er einfach ein guter Dude war. Ja, das Ganze ist auch, und das haben sie auch klargestellt, ja, der Film ist über die Jahre nach der Veröffentlichung immer als blasphemisch dargestellt worden. Und sie haben ganz klar gesagt, das ist keine Blasphemie, das ist keine Gotteslästerung. Sie kritisieren nicht den Glauben. Es ist bestenfalls Häresie. Sie kritisieren das, was die Kirche draus macht. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Es war lustig, dass der Film ja überall verboten wurde oder versucht hat zu verbieten, sogar aus Ortschaften, der darf für uns im Kino nicht gezeigt werden, von Ortschaften, die gar kein Kino hatten. Und ja, einfach lächerlich. Also meine Schwester zum Beispiel hat den Religionsunterricht gesehen.
Mhm, wir auch.
Ja.
Ja. Also wie du mir sagst, der wurde ja teilweise verboten. Ja, zum Beispiel in Norwegen war der verboten. Ja.
Ja.
Und das ging so weit, dass dann in Schweden zum Beispiel die Werbung für den Film so aufgebaut worden ist, von wegen, das ist der Film, der in Norwegen verboten ist. Schaut ihn euch an.
Ja.
Ja, die haben teilweise Reisen organisiert ins Nachbarland, um den Film zu gucken.
So einfach kann es sein.
Ja.
Wie es im Wrestling heißt es ja auch immer, es gibt keine schlechte Publicity. Und durch die ganzen Verboten, da hat sich die Werbetrommel eigentlich von alleine gerührt.
Absolut. Ja, das war ein Riesending damals, ja. Ich meine, ja, wir sind im Jahr 1979, als der Film rauskommt. Die Welt ist noch eine etwas andere. Aber es war damals schon so, dass sich halt gewisse Leute, gewisse Gruppen sehr auf die Füße getreten fühlten durch den Film und da natürlich sehr viel Geschrei losgelassen haben. Weil sie ihn, glaube ich, einfach auch nicht verstanden haben.
Ja, sie wollten ihn auch, glaube ich, nicht verstehen. Das wurde ja schon vorher kritisiert. Da war der Film noch gar nicht da wurde ja gerade gedreht, da hat er schon die Filmfirma den Geldhahn zugedreht, weil da schon Leute protestiert haben, dass sie eine Jesus-Persiflage machen wollen. Und George Harrison, der Beatle, der hat dann gesagt, ich glaube, er hat es gesagt, John Cleese, glaube ich, hat es gesagt, er hat die teuerste Kinokarte der Geschichte gekauft, weil er den Film mit 4 Millionen Pfund damals finanziert hatte, weil er die Filme nicht unbedingt sehen wollte.
Hm? Und ohne das den musst du auch überlegen.
Ja.
Die Produktionsfirma EMI ist ja eine Woche oder so, oder ja, ein paar Tage vor Drehbeginn abgesprungen. Ja. Die haben damals schon alles gekauft, ja, alles vorbereitet, waren in Tunesien am Set, waren bereit, mit dem Dreh zu beginnen. Und dann wird ihnen der Stecker gezogen. Und die standen vorm Ruin auf einmal, ne? Und dann kommt eben George Harrison rein, der mit den Mitgliedern aus Monty Python eben befreundet war und gesagt hat, also er hätte so Bock, diesen Film zu sehen, was da rauskommt, und hat dann einfach eine eigene Produktionsfirma gegründet, Handmade Films, und hat das Geld da reingesteckt. Ist auch nochmal einmal im Film kurz zu sehen.
Aber er kennt mir die Force gar nicht.
Du kennst ihn gar nicht. In der deutschen Synchro hat er auch gar keinen Text.
Ich glaube, im Original auch nicht, oder?
Im Original sagt er ein, zwei Wörter, aber mit seinem breiten Akzent. Ja, da wird in Deutsch wird auch gar nicht namentlich erwähnt. Das ist halt irgendwie so der Typ, der ihn den Berg überlässt für die Predigt.
Für die Predigt, ja.
Ja. Und im englischen, also in der englischen Originalversion ist es Mr. Papadopoulos. The Owner of the Mountain.
Ja.
Wann hast du denn den Film zum ersten Mal gesehen? War das dein erster Kontakt mit Monty Python?
Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Es ist jetzt schon verjährt. Also mein Bruder hatte irgendwie mal Sicherheitskopien von Videothekenfilmen. Und da habe ich den irgendwann mal gesehen. Und ich verstand es am Anfang gar nicht. Also ich war noch so jung, dass... Wieso redet er jetzt anders? Das ist doch die gleiche Person, weil sie hat viele Rollen doppelt gespielt hat, wie es bei Monty Python immer so ist. Also ich sage mal 1990, weil der Film hatte ja Anfang der 90er, hatte der nochmal einen Auftritt bekommen. Da kam ja Always Look on the Bright Side of Life nochmal in den Charts. Was erstmals in den Charts, glaube ich. Weil durch die ganze VHS der Videokette hat er nochmal einen richtigen Hype bekommen. Und ja, da habe ich es irgendwann gesehen, also Anfang der 90er. In Religion habe ich ihn nicht gesehen, sondern auch in der Schule mal, aber im normalen Unterricht. Also Religion haben wir es nicht sehen dürfen. Da haben die, glaube ich, nicht so viel Spaß verstanden.
Okay. Und dann kamen irgendwann die anderen Filme dazu, oder hast du alle gesehen von Monty Python? Oder wie schaut es aus mit Flying Circus?
Flying Circus habe ich bloß ausschnittweise immer wieder mal gesehen. Und die anderen habe ich natürlich alle gesehen. Also die sind ja bloß vier.
Ja.
Was ja auch krass ist, weil gefühlte, meint man, es müssen ja 100 sein oder so. Aber ja, klasse statt Masse.
Ja, und da sind einfach so viele ikonische Szenen da draus entstanden aus den ganzen Filmen. Ja, passend zu unserem Abgezählt von vor 1 bis 3 Wochen, als wir über ikonische Musik gesprochen haben. Es gibt auch einfach so ikonische Sätze oder die einfach aus Monty Python-Filmen kommen, ja. Also nur noch ein Pfefferminzblättchen.
Ja.
Oder das Skelett, das Bing macht.
Bing! Oder auch hier der Schwanzus Longus.
Ja. Oder.
Schöne Grüße an Chris.
Der feige Franzose. Also das ist schon sehr prägend, was sie da geleistet haben. Und vom Flying Circus, da habe ich auch natürlich längst nicht alles gesehen, aber was bei uns in der Arbeit, in unserer Abteilung zum Beispiel so ein Klassiker ist, ist der tote Papagei.
Sankt Papas, ja.
Ja, wo der Typ in den Tierladen kommt, ein Papagei im Käfig, und das Tier ist halt offensichtlich tot, und der Verkäufer sagt, der ist nicht tot, der schläft nur. Der ist tot. Ja, und dann lassen sie sich aus in so Wortspielen, ja, alleine gefühlt 1000 Synonyme für tot. Ja, und dann schlägt der Verkäufer gegen den Käfig so, der bewegt sich doch noch.
Wobei man auch hier sagen muss, die deutsche Synchro ist schon echt geil. Also ich kann mir halt keinen John Cleese vorstellen ohne Danneberg.
Mhm.
Und ja, so bewusst ist es eigentlich gar nicht, dass immer die gleichen eigentlich Stimmen waren. Über Jahre hinweg. Bud Spencer und Terence Hill, und das war gefühlt, hat jeder anders geredet, aber die haben so viel synchronisiert.
Mhm.
Und das sieht man halt im Film, also diese Synchro ist wirklich gut.
Man muss auch ganz klar sagen, dass die Synchronisierung von dem Film unfassbar gut geworden ist. Also
ja.
Die Lokalisierung der Witze ist unfassbar gut. Ja, gerade auch so bei so Leuten wie Pontius Pilatus, ja. Der hat im Englischen einen komplett anderen Sprachfehler, aber im Deutschen passt es super gut drauf, wie sie es gemacht haben. Ja, oder gleich in der Anfangsszene, wenn die Heiligen Drei Könige bei Brians Mutter im Stall erscheinen eben. Wir folgten einem Stern. Sternhagel, voll seid ihr!
Ja.
Ja. Geschenkt ist geschenkt, wiederholt ist gestohlen.
Weißt du,
das kommt im Englischen nicht, aber das ist super gut da rein synchronisiert.
Deswegen finde ich es immer schade, wenn die deutsche Synchro immer so mies gemacht wird. Du musst Filme im Original schauen, weil nur das ist das richtige Filmerlebnis. Quatsch.
Ja.
Schau das an, wie du es am besten verstehst, wie du den Film am besten nutzen kannst.
Ja, und ich meine, wir haben uns ja im letzten Staffelfinale ja auch schon drüber unterhalten, also bei Bud Spencer und Terence Hill waren, die leben von der deutschen Synchro.
Ja, Schnodderdeutsch, ja.
Genau. Und hier haben wir jetzt zwar nicht unbedingt Schnodderdeutsch, aber wir haben halt trotzdem sehr liebevolle Lokalisierung. Und das als Linguist ist mir da das Herz aufgegangen, als ich die letzte Woche nochmal geschaut habe. Übrigens, kleiner Insider-Tipp. Wenn ihr den Film schaut, dann geht danach nicht in die Kirche. Das ist heikel.
Wieso? Wie mir das passiert wäre?
Ja.
Also ich kann ja aus der Kirche.
Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mir den am Donnerstag angeschaut und Freitag noch fertig. Und Freitagabend war dann der Beichtgottesdienst anlässlich der Konfirmation von den Jungs hier. Und dann steht die Pfarrerin da vorne und fängt an, Jesus sagt in seiner Bergpredigt, und ich sitze in der Reihe da und denke so, gesegnet sind die Siechen.
Die Skifahrer.
Und die Skifahrer. Und das eigentlich eher sinnbildlich für die ganze Wintersportindustrie. Ich muss mir so auf die Zunge beißen.
Im Original heißt es die Peacemaker, die Friedensgeber.
Ja.
Und der andere sagt, die Cheesemaker.
Ja, aber schau mal, auch das ist so gut synchronisiert. Ja, die Käsemacher oder sowas, das hätte überhaupt keinen Sinn ergeben, weil der Peacemaker ist bei uns ja kein gängiger Begriff. Der hätte jetzt da irgendwie die Friedensstifter, keine Ahnung, was machst du jetzt da für einen Gag draus? Und dann machst du das aus Cheesemaker, Skifahrer, alles gut, passt.
Ja, Rübennase.
Ja, Rübennase. Ja.
Rübennasenhausen. Wollen wir dann durch den Film durchgehen? Weil wir werden jetzt schon immer so kleine Wortfetzen.
Ja, sehr gerne.
Gehen wir durch den Film durch und dann bringen wir zum Schluss mal irgendwie ein paar Funfacts, falls wir sowas ohne Chris haben können.
Ja, also es werden traurige Funfacts, weil Chris fehlt, aber.
Ja.
Da müssen wir jetzt durch. Ja, der Film beginnt sehr episch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit einer schönen Aufnahme der Heiligen Drei Könige, die da.
Ja, halt, stopp.
Halt, stopp.
Hier bleibt alles so, wie es ist. Der Film beginnt mit einer epischen Ding, oder? Mit einer epischen Einleitung, den, glaube ich, Terry Gilliam geschrieben hat, oder kommt erst das? Heiligen Drei Könige. Jetzt hast du mich erwischt.
Ich dachte, es kommen erst die Heiligen Drei Könige und dann kommt das
Stimmt,
Lied.
Entschuldigung.
Siehste? Halt, stopp.
Halt,
hier wieder wegradiert.
Wie war es bei uns? Gehen wir nochmal zurück. Sven, wie geht der Film los? Schwinglögen.
Also, es beginnt mit den Heiligen Drei Könige, die schön episch dem Stern folgen, auf dem Weg nach Bethlehem. und dann mitten in der Nacht in einem Stall eben aufkürzen, wo ein Neugeborenes in der Krippe liegt. Und daneben ist die Mutter. Und sie sprechen sie an. Und direkt das Erste, was du hörst, sie kippt nach hinten weg. Ah! Ja, und es ist so schön, weißt du, es sind Männer in Frauenklamotten, die im englischen Original halt ihre normalen Stimmen haben. Ja, hier in der deutschen Synchro halt dann, die sind normalen Stimmen! Das ist super. Das Gekeife, das macht Brians Mutter noch besser, als er sowieso schon ist. Ja, und dann, wer seid ihr? Wir sind die Heiligen Drei Könige, wir kommen, um den Messias eben hier zu begrüßen. Wir haben Geschenke dabei, Gold und Myrrhe.
Ah, kommt sie näher, kommt sie erst werden sie rausgeschmissen, wir haben Geschenke dabei. Oh, ja,
was sagst du gleich? Beim Gold, ne? Beim Gold.
Ja,
was ist denn dieses Myrrhe?
Das ist eine Salbe. Und Wasser kenne ich. Aber Myrrhe hört sich gefährlich an.
Hat so Fühler.
Ja.
Wir folgten einem Stern. Sternhagel,
folgt euch hier.
Das super, super. Also, lange Rede, kurz Sinn. Sie kommen daher. Ja, sie begrüßen das Kind, weil sie denken, es ist der Heiland geboren. Sie lassen die Geschenke da. Sie gehen wieder, kommen direkt wieder rein, weil sie feststellen, sie waren im falschen Stall, nehmen die ganzen Geschenke wieder mit.
Ah, geschenkt ist geschenkt, wiederholt ist gestohlen.
Ja, das Baby weint, bekommt noch eine gescheuert von der Mutter.
Ja, stimmt, dann geht's los.
Und dann geht's los. Und dann kommt dieses Terry Gilliam animierte Intro mit dem, ich habe es einfach mal genannt, James Bond Intro fast
ja,
schon.
Ja, habe ich auch gleich gesagt, James Bond erst. Das ist gut, dass wir es beim letzten Mal hatten, weil dann haben wir einen Vergleich und das ist wirklich super inszeniert, weil sie hatten ja bei Ritter der Kokosnuss, da haben die, glaube ich, die beiden Terrys zusammen, die Regie, und da wäre Monty Python beinahe auseinandergegangen, weil sie so gestritten haben, weil Terry Jones ist mehr der Film-Nerd, muss man so sagen, und Terry Gilliam ist mehr so futuristisch. Hat er auch, glaube ich, Ding gemacht. Baron Münchhausen und 12 Monkeys. Und da sind halt zwei Ideologen aneinander geprallt. Und jetzt haben sie darauf geheilt, dass Terry Jones das macht. Und Terry Gilliam durfte das Intro. Und der hat dann ordentlich reingesteckt.
Ja, der durfte das Intro machen und die Raumschiff-Szene später.
Ja.
Dürfen Sie mal
ausdrücken. Was immer das war.
Ja, und dann kommt dieses schöne James-Bond-Intro und dann Schnitt auf Jesus Christus, der da am Berg steht und seine Bergpredigt hält. Mhm. Ja, und die Kamera zoomt so immer weiter raus und du hörst ihn immer leiser reden und immer leiser reden. Und dann sind wir irgendwo hinten dann bei den Leuten, die rund um Brian und seine Mutter, ja, Brian zu dem Zeitpunkt dann um 33 Jahre alt. Ja, weil es wird ja vorher eingebildet, 33 nach Christus. Und um sie rum halt so ein paar Leute und Stefan, es kommt ja zu einer kleinen Diskussion.
Ja, sie verstehen halt nichts und der eine kratzt sich an der Nase oder popelt und streitet mit seiner Frau und der andere will das bloß nur hören und der beleidigt ihn halt die ganze Zeit. Rübennase, kommst du ja aus Rübennasenhausen? und so weiter und ja, es endet dann in einer Schlägerei und die werden abgeführt. Und ja, wie soll ich sagen, dann darf halt Brians Mutter endlich zu ihrer Steinigung gehen. Weil die wollte von Anfang an. Steinigung können wir uns jeden Tag anschauen. Ich will Jesus hören.
Wir sehen da auch einmal kurz die Volksfront von Judäa schon mal rumlaufen und diskutieren. Ja, und Brian wirft zu dem Zeitpunkt schon ein Auge auf das weibliche Mitglied, also das ich sag mal, biologisch weibliche Mitglied der Gruppierung. Ja. Auf die Judith, wie wir später eben erfahren sollten.
Judith Iskariot.
Aha.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja, und also, wie du es ihm sagst. Bitte was?
Ich glaube, er hatte noch einen Bruder. Wird zumindest so angedeutet. Judas Iskariot.
Ja. Brian und seine Mutter gehen dann tatsächlich zur Steinigung. Ja, nehmen auf dem Weg dorthin noch ein paar schöne Steine mit. Ein paar Kiesel.
Und ein paar Kikis.
Das ist so schön. Und dann kommen wir zu einer der wunderbar überdrehten Szenen des Films, die eben so maßgeblich hängen geblieben sind. Ja, Wir sehen einen alten Mann, der gesteinigt werden soll. Was wird ihm vorgeworfen, Stefan?
Blasphemie.
Pfui.
Du schändest den Wort, den Namen Gottes auf unschädliche Weise. Hat er gesagt, wieso? Ich war mit einer Frau beim Essen und gesagt, dieser Heilbutt wäre gar genug für Jehova gewesen. Und dann schreien halt die Zuschauer und alle mit heller Stimme, sie was. Ist Weibsfülle anwesend? Nein.
Und das,
Frauen
das
dürfen ist, nicht zur Steinung gehen.
Ja, das ist so ein guter Gag, dass Frauen nicht zur Steinung dürfen und es sind nur Frauen da.
Ja.
An alle mit falschen Bärten im Gesicht und immer total aufgebracht und immer so am Rumkreischen. Und dann, wenn der Priester sagt, nein. Und da könnte ich es auch immer nicht erwarten, mit der Steinung anzufangen und dann fängt die erste schon an, den ersten Stein zu werfen, ne? Wir haben noch gar nicht angefangen. Wer war's?
Sie war's.
Er war's. Ja. Und das Ganze endet im Endeffekt damit, dass ja der Hohepriester, der die Steinigung leiten soll, ganz klar die Regel ausspricht. Es geht hier erst los, wenn er die Pfeife trillert. Selbst wenn jemand Jehova sagen würde, dann wird er selber gesteinigt.
Ja, zum Schluss mit dem großen Steiner mit dem Hinkelstein begraben.
Genau.
Und dann der Applaus und alles ist gar zu Ende. Und der Matthias, das ist ja der die Volksfront von Judäa oder die jüdische Volksfront dann auch beherbergt.
Mhm.
Und ja, dann geht's nach Hause und Brian trifft noch einen Geschädigten von Jesus. Einen Ex-Leberkranken.
Die arme Sau ist jetzt mittlerweile arbeitslos, ja. Weil Jesus hat ihn geheilt und hat ihm damit sein Einkommen kaputt gemacht. Ja, weil als Ex-Leprakranker kann er natürlich nicht mehr betteln.
Ja. Und man sieht auch schon deutlich, das ist das Falschen. Dass ja die, was sind es, die Juden so lieben.
Mhm.
Und ja, und der erzählt seine Lebensgeschichte. Und ja, dann geht's zu Brian nach Hause.
Und da wartet schon ein Römer.
Ja, erst erfahrt der Brian noch, dass er selbst ein Römer ist.
Also halb.
Du bist vergewaltigt worden. Naja, anfangs schon. Aber dann hab mir alles versprochen, was ich wollte. Haus, Sklaven, so viel Gold, wie du essen kann. Und ja. Dann sagt seine Mutter, weil Brian nicht einsehen will, dass er kein Vollblutjude ist. Ich bin Jude, Sohn Israel, seine Hagennase und so weiter. Dann die Mutter, 666, das ist alles, was sie denken. Geht zum Centurio, kniet sich hin und Zehnwechsel.
Mhm.
So unscheinbar, so,
das
so, so dumm eigentlich.
Das mit dem Hinknien ist so lang an mir vorbeigegangen, der Gag.
Ja.
Ja, also ganz offensichtlich prostituierte sich da für die Römer.
Ja, anfangs schon.
Ja, anfangs schon. Und ihrem Sohn wirft sie da vor, dass er immer nur an Sex denkt. Ja. Er fragte davor auch schon mal, ob er eine lange Nase hat. Du sollst dich immer nur an Sex denken.
Ja. Nein, ist es groß? Finden die Frauen das schlimm?
Ja, dann sind wir im Kolosseum, ne?
Ja, da bin ich.
In der Arena, wo Brian leckere Snacks verkauft für die Zuschauer.
Otternasen, Ocelot-Chips.
Übrigens super, super smart an der Stelle. Die haben ja diese Arena gehabt und die haben natürlich nicht annähernd genug Statisten gehabt, um diese Arena voll zu machen. Ja, also packt mal ein paar Leute rein, blendet ein, das ist die Vormittagsvorstellung.
Ja.
Und dann ist es alles ganz klar geregelt, warum da keiner da ist. Weil vormittags die Leute noch arbeiten.
Ich fand aber auch den Kampf gigantisch. Wo dann so ein schlanker Verurteilter dann quasi gegen einen hochbewaffneten Römer da kämpft und er läuft einfach weg und der andere hinterher und später sieht man, nach ein paar Runden hat der andere einen Herzinfarkt da und der Unschuldige gewinnt. Vorher sieht man noch irgendwelche Sammler Arme und so weiter einsammeln, wo Schmuckstücke drauf sind, Ringe. Auch so viel Details und so viel Kram. Und Brian verkauft er halt seine römische Schundbarre. Da kommt es wieder, die Volksfront von Judäa oder die judäische Volksfront. Spalter.
Ja, Brian trifft auf die Gruppe. Ja, die Gruppe sitzt da in der Arena und also im Publikum halten da so eine kleine Diskussion ab. Da wird der Film auf einmal sehr aktuell, mal aus 2026er Augen drauf gucken, ja, weil das eine Mitglied der Front.
Mitglied.
Stan, eigentlich lieber Loretta wäre. Er möchte eine Frau sein.
Ja, Babys also haben.
Also gespielt von Eric Idle, der sowieso so noch sehr, ich sag mal, so ein weiches Gesicht hat. Ja, und dem gegenüber hast du halt dann eben den Anführer der Volksfront von Judäa, Reg, gespielt von John Cleese, der halt so typische John Cleese da gibt, weißt du, so. Du kannst keine Babys haben, du hast keine Mumu, auch keine Gebärmutter.
Willst du eine Zigarrenkiste aufheben?
Ja. Und dass sie sich dann aber darauf einigen, dass es sein Recht als Mann ist, Kinder haben zu dürfen, aber er kann einfach nicht.
Dafür kann keiner was, nicht mal der Römer.
Noch nicht mal der Römer. Ja, und diese Volksfront von Judäa, das sind eben Widerstandskämpfer, die den imperialistischen römischen Apparat, wie sie es immer so schön sagen, stürzen möchten.
Ja.
Und Brian kommt ihm auf die Gruppe zu, möchte sich ihnen anschließen, fragt, darf ich bei euch mitmachen? So, nö, erstmal nicht, ne? Und dann sagen sie, also du kann ja nicht jeder hier mitmachen bei uns. Du musst schon ordentlich qualifiziert sein. Wie sehr hast du denn die Römer? Und er sagt, sehr.
Okay, bist dabei.
Oh. Ja, das ist im Englischen auch schön, ja. Wenn sie fragen, how much do you hate the Romans? Und er sagt so, a lot. Und dann ist er dabei. Ja, und wir bekommen in der Szene dann auch erklärt, dass es eben auch noch andere Widerstandsgruppierungen gibt. Ja, die jüdische Volksfront zum Beispiel, die da ein paar Meter weiter sitzt. Ja, die Spalter.
Spalter. Volksfront von der Spalter. Was, wir sind die jüdische Volksfront. ich dachte, wir wären die populäre Front. Wo sitzt die denn? Die ist da drüben. Da sieht man zu einem Mann sitzen.
Sehr gut. Ja, aber
schöne Grüße an dieser Stelle an Manuel, der weiß schon warum.
Ja, aber du siehst an der Stelle einfach schon, dass die Widerstandsbewegung einfach nicht funktioniert, ganz offensichtlich.
Weil es so viele gibt. Statt sich zu bündeln hat jeder irgendwas Eigenes, das man später auch nochmal sieht.
Ja. Ja, und dann planen sie ja dann den Überfall bei Pontius Pilatus.
Sie wollen ihre Frau entführen. Und wollen ihr, ja, alles abschneiden und alles jede Stunde irgendwas zurückschicken in den Palast. Weil die Römer haben ja noch nie was für sie gemacht.
Genau.
Das Aquädukt und die Badehäuser und der Wein und die schönen Straßen.
Ja, also die Straßen sind selbstverständlich.
Ja, was haben sie gemacht? Außer das.
Genau. Was
haben sie noch gemacht?
Sie haben Frieden gebracht. Ach, Frieden halt am Arsch. Also, das ist so unfassbar absurd, ja, weil klar, wir sind da in der Besatzungszeit, aber sie anerkennen ja tatsächlich, dass es ihnen vor den Römern schlechter gegangen ist.
Ja.
Aber trotzdem muss aus Prinzip der Römer weg. Ja, und ihre Idee, die sie haben, ist eben Pontius Pilatus' Frau zu entführen, damit Pontius Pilatus dann innerhalb von 2 Tagen den kompletten römischen imperialistischen Apparat abschafft. Ja, also da siehst du mal, wie desillusioniert die sind. Ja, und dann planen die eben diesen Einsatz, aber bevor der Einsatz kommt, haben sie ja noch eine Mutprobe für Brian, wo er ja eine Parole an die Mauer schreiben soll vom Palast.
Da kommt jetzt der Sven als ehemaliger Lateiner jetzt.
Ja, schön wär's.
Ding, ja.
Hat er nie gehabt, aber
nicht?
Super. Ich dachte, nein, ich hatte Französisch gewählt.
Ja, nur mit der Sprache hapert es noch.
So ist es. Ja, da steht der gute Brian abends in der Dämmerung, schmiert seine Parole an die Wand und wird erwischt vom Centurio. Und es ist eine so wunderbare Szene, wie John Cleese, in Klammern ehemaliger Lateinlehrer, Ausrufezeichen, diesen Centurio spielt. Und genau so stelle ich mir Lateinunterricht vor. Ja. Ja, weil, was der gute Brian da geschrieben hat, hat Grammatikfehler. Und der Centurio bringt ihm nachdrücklich bei, wie es richtig heißen muss.
Da kannst dich du speziell reinfühlen oder in die Rolle, oder?
Absolut.
Weil du verbesserst ja auch immer Grammatikfehler, auch bei PowerPoint-Positionen.
Absolut. Der Imperativ, der Imperativ. Ja, der Römer geht nach Haus, soll er auf Lateinisch schreiben und nachdem
Mensch,
er es dann...
Mensch genannt Römer geht er das Haus.
Es soll Römer geht nach Haus heißen. Heißt es aber nicht. Das heißt es aber nicht, das ist auch bei mir hängen geblieben im Alltagssprech. Nun, wird gezwungen, das richtig zu konjugieren und deklinieren. Und da muss er es 100 Mal an die Mauer schreien. Und da kommt der Schnitt zum nächsten Morgen, die Sonne geht auf und er hat den ganzen Palast in meterhohen Buchstaben vollgeschrieben. Ja, und sagst du, ich bin fertig. Und der Centurio nickt noch beifällig und sagt, ja, passt. Und da kommt der andere Römer und der will ihn dann hops nehmen.
Ja. So in einer Sequenz und dann läuft er halt weg.
Mhm.
Und will sich verstecken, findet nichts und dann trifft er auf seine Angebetete, die Judith, und es geht wieder ins Hauptquartier. Und ja, sie müssen sich ja immer, wenn wir klopfen, müssen sie sich verstecken. Und dann kommt meine Beine sind lahm, meine Augen sind schwer, mein Rücken ist gebeugt, ich bin taub und so weiter. Und ja, dann kommt halt die Ausarbeitung des Plans, dass sie Pontius Pilatus Frau empführen. Brian muss natürlich mitmachen, aber Reg kann nicht, weil er ihr Problem mit der Bandscheibe hat.
Mhm.
Und sie sind dann in der Kaiser Augustus Kloake.
Nee, warte mal, aber es kommt ja noch die Hausdurchsuchung, oder?
Die kommt später, glaube ich, erst.
Wo die Römer da reinkommen mit der ganzen Bagage?
Nein, es kommt später erst.
Ah, nee, es kommt später erst, ja. Hast du recht.
Ja. Da, wo er auf dem Balkon fällt.
Ja.
Ja. Das ist oft zu verwirren, weil sie so wie Szenen wiederholen. Ja, dann sitzt sie halt in der Kloake und da treffen sie auf die Volksverfotea, ne, Populärfront. Auf irgendeine andere militante Untergrundgruppierung treffen sie da.
Nee, die Kampagne für ein freies Galiläa.
Genau, stimmt.
Und die ja haben den gleichen halt Plan.
Welchen? Das werden wir euch nicht sagen.
Wir hatten ihn als erstes, ganz klar.
Na, und dann bekämpfen sie es gegenseitig und Brian versucht da zu schlichten, sagen, wir haben das gleiche Ziel, wir haben ein gemeinsam gegen, und dann alle, die judäische Volksfront.
Lass uns doch gemeinsam kämpfen, das tun wir doch, weißt du, da brücken sich gegenseitig.
Ja, sind alle tot außer Brian.
Genau, und der wird gefangen genommen und zu Pilatus gebracht.
Vom gleichen Centurio wieder vor.
Mhm.
Und dann kommt wahrscheinlich die legendärste Szene des ganzen Films. Vielleicht mit der Endsequenz, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ja. Auch die geilste Rolle von Michael Palin in dem Film.
Ja.
Als Pontius Pilatus mit dem Sprachfehler. Im englischen Original kann er das R nicht richtig aussprechen. Hier hat er Probleme mit Konsonanten, mit P und B und mit und so, also schleudert den Purchen zu Boden.
Sie waren berauscht. Ja, geraucht hat er auch.
Mhm. Ja, also Brian versucht sich irgendwie da rauszureden, sagt er, ich könnte nicht jetzt mit ihm umgehen, ich bin selber Römer, ja, mein Vater war bei der Garnison, sein Name war Nixus Minimax, worauf der Centurius Lachen anfängt, sagt er, das ist ein verhohne People der Name, und dann dreht Pontius Pilatus auf, ja, weil...
Wie verhohne People? Ja, wie Cactus Stechus oder Schwanzus
Stechus Lungus. Cactus oder Schwanzus.
Ja.
Was ist so lustig an Schwanzus Lungus? Ich habe einen Freund. Und dann kommt dieser große Moment, dieser Wachen, die da noch stehen, ja, die ganzen Statisten,
ja.
Die sich das Lachen verkneifen müssen. Ich weiß nicht, kennst du die Story dazu?
Nee.
Aus der Produktion? Ja, also sie wollten den Gag eher eine 1000 Mal abschwimmen, weil dann wird er irgendwann nicht mehr lustig. Deswegen haben sie gesagt, sie proben das 2 Mal mit Statisten und dann haben sie die Statisten komplett ausgetauscht und haben ihnen gesagt, also wir haben hier genau einen Take, wenn der nicht funktioniert, werdet ihr nicht bezahlt. Ja. Und die haben das wohl aus verschiedenen Perspektiven im Vorfeld auch ausprobiert und im Endeffekt den Statisten im Vorfeld nie gesagt, wann die Kamera läuft im Endeffekt.
Ja.
Aber wir haben ihm gesagt, ihr dürft nicht lachen. Und insofern kommt der Michael Pena dazu, meinen Statisten hin und der verzieht das Gesicht, so weißt du, macht den
mit Zunge.
Den Lippen. Das ist so gut.
Und Schwanzus? Longus?
Er hatte eine Frau.
Ja. Inkontinentia. Jahrelang habe ich nicht gewusst, wie sie heißt.
Ja?
Wie sie weitergeht, der Name.
Ja, das geht im Deutschen und voll unter im Gelächter.
Wie heißt sie im Original, weißt du es?
Inkontinentia Botox.
Botox, ja, genau. Ja.
Wo halt der Schwanz des Longus halt im Englischen Biggest Dickes ist.
Ja.
Ja,
auch ein großes Schwanz, also Schwanz und Longus ist großartig.
Ja, und.
Weil es einfach so, stupid ähnlich ist.
Ja, aber dann auch gerade im Zusammenhang, ja. Schwanz ist, also, Biggest Dickes und Inkontinentia Buttocks. Ja, da weiß Bescheid. Ja, und im ganzen Chaos, was da durch diesen Lachanfall entsteht, kann halt Brian fliehen, flüchtet dann durch die Stadt, stürzt von einem Turm. Und dann kommt die Szene, die wahrscheinlich am ehesten aus dem Film hätte rausgelassen werden können. Ja, er wird von einem Alien-Raumschiff aufgefangen. Ja, steigt auf in den Weltraum, in eine kleine Weltraumschlacht, wird abgeschossen und landet an der gleichen Stelle wieder, wo er aufgegriffen wurde.
Kennst du die Geschichte wie sie die Szene gedreht haben? Sie haben halt den Film Theresia gedreht und 2 Tage danach wurde die eine Szene in London gedreht.
Mhm.
Und Graham Chapman, der hat da in den USA gelebt und der durfte länger als 24 Stunden in England bleiben, sonst hätte er Steuern nachzahlen müssen.
Mhm.
Dann ist er mit Flugzeug hin, total bemüdet, war 8 Stunden in dem Filmstudio, hat die Szene gedreht und ist da gleich in den USA, wo er bitte keine Steuern zahlen muss. Großartig. Aber wie gesagt, das ist total Banane. Ich finde das lustig. Weil man weiß ja gar nicht, wo der Tepp hingeht. Die geht ja immer nach oben. Da ist kein Gebäude da. Und der, wo die hämmert, wo den Hammer fallen lässt, unterm Hämmern. Also da muss ich fast mehr lachen. Aber die Szene ist irgendwie, ja, Pythonesk hat es ja in den englischen Wortschatz geschafft.
Mhm.
Weil es einfach so albern und skurril ist, dass es einfach, ja, Kunst ist.
Ja. Und ich meine, da hat sie halt Terry Gilliam nochmal ein bisschen austoben dürfen. Ja, natürlich passt in das Gesamtkonstrukt der Monty Python super rein. Ja, in den Film halt irgendwie nicht, aber man hatte doch irgendwo so die Verneigung gehabt, 1979, ja, Star Wars war da gerade heißer Scheiß. Und ganz ehrlich, so schlecht sieht die Weltraumszene nicht aus. Von den Effekten her. Für 79er Verhältnisse.
Sind dann die Motorgeräusche im Hintergrund? Beim Weltraumverbrenner.
Ja, also kann man schon machen.
Ja, würde ich auch machen.
Ja, ja. Okay, aber jetzt kommt dann die Szene, die ich vorhin gemeint habe, weil der flieht ja wieder ins Hauptquartier der Volksfront von Judäa, die ja zu dem Zeitpunkt da sitzen und alle ihre Verluste auflisten. Und er kommt halt damit rein und die Römer verfolgen ihn und machen eine Hausdurchsuchung. Und es ist so dumm einfach nur, wie die Typen sich alle verstecken. Weißt du? Also Brian steht draußen auf dem Balkon. Ja. Der eine hat sich einfach ein Handtuch über den Kopf gelegt. Der nächste hat
einen Tisch schon zwei, einer Kopf vor einem Korb rein.
Genau, der Arsch schaut noch raus.
Ja.
Ja. Und dann rattert da eine ganze Garnison an Römern da rein. Ja, der Zenturi bleibt draußen stehen und meint zum Matthias dann noch, ja, Strafe hier wäre Kreuzigung. Ja, ganz grässlich. Und Matthias meint so, naja, gibt Schlimmeres. Bist du wenigstens an der frischen Luft?
Ja. Das ist ein Humbug. Ach, sag doch sowas nicht.
Und da kommen die ganzen Römer wieder rausgesprintet, ja, haben nichts gefunden in diesem Einzimmer-Apartment, was voll steht mit Widerstandskämpfern. haben nichts gefunden, hauen ab, ja, die Luft ist rein, alle kommen wieder raus aus dem Versteck. Es klopft wieder an der Tür, die Römer kommen wieder. Wir haben noch was vergessen, eine Stelle haben wir noch nicht durchsucht. Alle wieder rein, kurz darauf alle wieder raus und haben einen Löffel gefunden.
Sehr verdächtig.
Sehr verdächtig. Ja, und in der Situation ist dann das, dass das Brian aus dem Balkon abstürzt und in so einem Bereich landet, wo alle möglichen Propheten ihre
Predigten aber ganz halten. Kurz davor, die Römer gehen raus, der macht die Tür zu, Brian kommt wieder rein und das klopft wieder, da sagt Matthias, ihr habt uns keine Zeit gegeben, uns zu verstecken. Und dann stürzt er ab. Und genau. Dann schubst dann den Prediger praktisch, er tritt ihn von seinem Podest und das, ja, die Zuhörer applaudieren, weil es ein cooler Stunt war. Und
weil jetzt ist Brian im Prediger. Weil es so langweilig war.
Ja.
Ja, und dann ist halt hier so Hiding in Plain Sight mäßig, ne, fängt halt an, da rumzustammeln und er fängt an, Dinge aus der Bergpredigt, die er halt gehört hat, zu erzählen. Aber halt, weil er sich eigentlich darauf konzentriert, ob die Römer jetzt ihm noch folgen, halt so nebenbei und
gegeben mitten, ist, gegeben soll gegeben werden.
Genau, und mitten im Satz bricht er halt ab, weil er denkt, die Luft ist rein und haut ab. Und er so, was soll uns gegeben werden? Ach, nix. Und ab dann ist er interessant.
Ja.
Und dann verfolgen ihn die Leute.
Und er will weglaufen, verliert seine Flasche, die er vorher getauscht hat.
Und einen Schuh.
Gefeilscht hat mit dem Bart. Mhm. Lasst uns Flaschen sammeln. Seht seine Sandale. Und dann auch kommt eine lustige Szene, als er wegläuft und auf den Berg da hochgeht. Und da sieht ein Mann in einem Erdloch sitzen. Bärtiger und so weiter.
Mhm.
Und was ist mit dem, Sven? Was?
Ja. Er will sich in einem Erdloch verstecken und dann steigt er aus Versehen diesem Eremiten auf den Fuß. Und der sagt so, au! Und hält sich die Hand vom Mund und sagt, ich habe 18 Jahre kein Wort gesagt, da kommst du. Ja, und dann hört er nicht auf zu plappern. Ja, und dann kommt die Meute hinterher und wird auf diesen schreienden Eremiten aufmerksam und eben dadurch auch wieder auf Brian. Ja, und der Eremit sagt, ich habe 18 Jahre nicht geredet. Und dann kam er an. Es ist ein Wunder.
Wunder. Ja. Das ist so, es sind so skurrile Szenen am Anfang, wo er noch merkt, verdammt. Und Messias, wo sollen wir hingehen? Wir haben nichts zu essen. Da steht ein Wacholderbaum. Ein Wunder. Das sind meine Wacholder. Und der eine dreht da voll durch. Und weil er wird alles genommen. Sein Gelübde, seine Freiheit. Und jetzt wird er auch so ein Wacholderbusch genommen. Und dann kommt einer von unserer Garnison, unseren Freunden. Der hat ein lichtes Haupthaar und Brian soll ihn salben. Da kommt der Nächste. Ich war blind, jetzt kann ich sehen und läuft ins Loch rein. Also, einfach, da wird es einfach nur skurril.
Ja. Und ab dann bist du halt auch voll in dieser Religionskritik drin, ja. Also nicht in der Glaubenskritik, sondern in dieser Religionskritik, ja. Weil in dem Moment, in dem Brian da seine Flasche, seine Sandale verliert, ja, hast du schon die unterschiedlichen Gruppierungen, ja. Also sie rennen alle dem gleichen Messias hinterher, aber der eine sagt, Die Sandale ist das Zeichen, der andere sagt, die Flasche ist das Zeichen. Ja, so ein bisschen wie unterschiedliche Konfessionen so ungefähr. Und was ja dann das Krasse ist, ist, als sie diesen Eremiten dann sich einfach schnappen, sagen, er ist ein Ketzer und schleppen den weg und wollen ihn umbringen. Ja. Also wir haben quasi vor 5 Minuten eine neue Religion gegründet und schon haben wir den ersten Ketzer, den wir umbringen.
Ja, so macht man es halt. Ja. Und dann verschwinden sie, da ist der Messias eigentlich wieder komplett egal, weil sie haben jetzt wieder ein anderes Ziel und verschwinden alle. Und Brian ist da oben auf dem Berg alleine. Und dann kommt endlich seine Angebetete, die wegen der den ganzen Quatsch macht, nämlich Judith. Und da kommt ein Schwenker, das ist der nächste Tag. Und er wacht in seinem Zimmer auf mit Judith nackt im Bett. Und dann will er halt einfach das Fenster aufmachen, frische Luft schnappen. Und dann stehen da lauter Leute draußen. Es ist der Messias! Und ja, die Szene war beim Drehen sehr schockierend.
Mhm. Das sind schon in Tunesien, ja. Viele muslimische Leute, ja, auch muslimische Frauen im Publikum. Und da ist natürlich so ein nackter Mann No-Go.
Ja, und vor allem, sie hat ein Problem, nämlich Graham Chapman war nicht beschnitten, was ja die jüdischen Männer da zu dem Zeitpunkt auch sein mussten. Und was soll er jetzt machen? Er hat es einfach mit so einem Gummiband geholfen und hat es da irgendwie reingespannt, sodass es beschnitten aussah.
Mhm.
Also, wie sie immer darauf kommen.
Und die Problematik mit dem Publikum haben sie dann insofern gelöst, dass sie ihn praktisch alleine gefilmt haben und das Publikum alleine gefilmt haben und das dann zusammengeschnitten haben. Also einfach unterschiedliche Perspektiven genommen haben, um da niemanden zu nahe zu treten.
Das muss man aber sagen, das haben sie den ganzen Film hinweg gemacht. Sie haben da mit dem heiligen Dings da sind sie schon vorsichtig umgegangen. Also bei Weitem nicht so, wie man es vermuten lässt, dass ihnen alles scheißegal gewesen wäre.
Ja, und da stehen es einfach ein paar hundert Leute da vor seinem Fenster und möchten von ihm Botschaften verkündet haben. Da kommt die Mutter rein, was er jetzt schon wieder gemacht hat. Ist er total entsetzt, als dann da die nackte Jute dann durchs Haus
läuft. Wie sie ihn anschaut.
Ja. Ja, und dann geht die Mutter ans Fenster und könnt ihr vergessen, das ist nicht der Messias. Und dann fangen sie an, sich bei ihr ein bisschen einzuschleimen. Und da ist sie ja sehr empfänglich für so einen Scheiß. Mhm. Dann sagt sie, okay, eine Minute. Und dann schleifen sie Brian ans Fenster und dann erklärt er ihnen, dass sie ihm nicht hinterherlaufen müssen, weil sie ja schließlich alle Individuen sind.
Ja.
Ja, wir sind alle Individuen. Und dann steht einer, ich nicht. Ja, also, was er sagt, kommt nicht an. Ja. Er hat ihnen ja auch erklärt, dass er nicht der Messias ist. Ja, nur der echte Messias würde abstreiten, er ist der Messias. Ja. Na gut, ich bin der Messias. Er ist es.
Ist.
Ja, also er hängt ja voll drin, egal was er macht, sie lassen ihn nicht in Ruhe.
Ja. Ihr müsst mir doch einen Ausweg geben.
Ja, weil er möchte eigentlich nur eben mit Judith zusammen sein.
Einfach nur Sex, Sex, Sex.
Genau. Ja, und durch den Aufruhr, den er da verursacht, wird er natürlich von den Römern doch wieder gefunden und wieder verhaftet, wieder zu Pontius Pilatus gebracht und ja direkt zum Tod am Kreuz verurteilt.
Ja, aber Pontius Pilatus hat jetzt einen Freund dabei. Nämlich der ist nach
Schwanzus.
Und der war erst in Rom und jetzt ist noch einen Tag später ist er da.
Mhm.
Ja.
Ja, das sind halt diese schönen Straßen, die Römer da gebaut haben.
Mhm.
Ja, also als alter Civilization 4 Spieler weiß ich das, vierfacher Bewegungsbonus auf römischen Straßen. Ja, bis gleich vor Ort. Das Lustige ist, dass das Schwanzus Longus wurde auch gespielt von Graham Chapman. Schaut komplett anders aus. Durch den bisschen anderen Bart und die andere Frisur. Und hat halt auch einen Sprachfehler. Der lispelt. Wir haben einen Samson, einen französischen Ochsen.
Ochsen. Diverse.
Ja, und auch da ist der Zenturio, der dabei steht, ist derjenige, der wahrscheinlich am smartesten ist im ganzen Raum, der sagt, also wollt ihr wirklich heute eine Rede halten? Das Volk ist sowieso schon aufgebracht. Ja. Und dann hält Schwanzus Longus da praktisch diese Verlesung der potenziellen, Begnadigungskandidaten.
Ja, also das Problem ist halt, Pontius sagt halt immer, also das Volk ist ein Pessachfest. Lassen sie immer einen Verurteilten frei. Das war ja auch in der Bibel, bei Jesus-Geschichte.
Mhm.
Da hat sie auch einen freigelassen.
Genau.
Und er lässt auch einen frei und das Volk will darf einfach aussuchen. Und die sagen, suchen nur Leute aus, die es gar nicht gibt, die nur den Sprachfehler begünstigen.
Schwul. Genau.
Pernhard, den schönen Pernhard. Schwul.
Ja, und das ist dann auch so schön, weil es wird dann später nochmal diese Menge geschnitten, ja, wenn schon verschiedene Namen dann wohl gefallen sind und das ganze Publikum liegt einfach am Boden vor Lachen. Und das haben sie in der Produktion eben versucht, den Leuten zu erklären und haben einen tunesischen Comedian hergeholt. Mhm. Und den fand das Publikum einfach nicht so lustig. Und dann lief es im Endeffekt darauf hinaus, dass Terry Jones ihnen vorgemacht hat, was er von ihnen erwartet, und sie es einfach nachmachen. Ja, also unlustiger Komiker. Ja, es geht zum Ende hin. Brian wird, wie gesagt, zum Tod am Kreuz verurteilt, muss sich sein Kreuz abholen. Ja, auch schön, wie die Kreuze da verteilt werden, wie der Beamte da unten da steht. Ja, also alle da vorne hier links einordnen, jeder nur ein Kreuz.
Kreuzigung, ja. Nee, Begnadigung. Oh. Wie? Ja, ich bin gnadet worden. Okay, dann geh raus. Nee, Spaß, ich wollte dich nur verarschen. Hier also, ein Kreuz.
Wem wir vergessen zu erwähnen, war der andere Gefangene, der bei Brians erster Verhaftung im Kerker hängt und sagt, du glücklicher Bastard, ich war 10 Jahre hier und erst letzte Woche haben sie mich richtig schon aufgehängt. Was gäbe ich dafür, wenn mir jemand ins Gesicht spucken würde? Den sieht man da dann auch nochmal auf dem Weg zum Kreuzungsberg.
Ihr glücklicher Bastard, ey.
Und die beiden Gefängniswärter, ja, der eine, der stottert und der andere, der taub ist.
Das ist super. Was? Was? Ich weiß, wo sie es kriegen können, wenn sie es brauchen. Auch einer der ikonischen Szenen für mich.
Ja, absolut. Richtig, richtig gut. Ja, und dann hast du halt hier die Kreuzungsgruppe, die dann zum Berg losmarschieren soll, weil auch so schön, so Mario Kart-mäßig ist alle auf. Kreuzungsgruppe?
Nicht denken,
dann läuft der erste schon los, der klassische Fehlstart. Ja, während die Volksfront von Judäa im Hauptquartier sitzt und diskutiert, ob man jetzt was macht.
Ja. Die Zeit ist vorbei. Wir dürfen nicht nur reden. Wir müssen Taten folgen lassen. Jawohl.
Also diskutieren wir jetzt darüber.
Ja.
Ja. Und dann kommt eben Judith sehr aufgebracht rein, sagt, die werden Brian kreuzigen, wir müssen jetzt was machen. Und keiner nimmt so viel voll, weißt du, so Vibes-Volk, ne?
Weißt du, wie hysterisch ist?
Mhm. Was ich an dem Film allerdings sehr schön finde, ist, dass dann selbst Reg zu dem Zeitpunkt eben Loretta voll als Loretta akzeptiert hat. Ja, und dann wird die Gruppe eben zum Kreuzungsberg geführt. Auch schön ist der eine Typ, der eine Passant, der dem Verurteilten das Kreuz kurz abnehmen möchte. Ja. Und dann so, okay, und geht. Und dann wird der Passant eben gekreuzigt dann am Schluss.
Ja. Das
ist nicht mein Kreuz.
War das nicht Simon von Sirene? Simon von Sirene ist ja eine historische Persönlichkeit, wenn man halt dran glauben würde.
Mhm.
So war, glaube ich, der im Buch drin. Das, glaube ich, war so. Das, wo Jesus sein Grab mal gegeben hat, weil er es eigentlich
so
brauchte.
Weit. Bin ich da nicht drin, ehrlich gesagt.
Du bist ja Evangelist.
Ich bin ja guter Heide mittlerweile.
Oh. Heidewitzka.
Das hat sich wahrscheinlich der gute Brian auch gedacht, als er dann eben Kreuz angebunden wird. Auch schön, sie haben in der ersten Fassung, haben sie tatsächlich Nägel verwenden wollen.
Okay.
Und wie halt beim Schwarzen Ritter, in der Ritter der Kokos, das halt auch literweise Blut fließen lassen wollen. Finde ich so mit den Schnüren fast besser.
Ja. Eine Szene, die wir wieder vergessen haben. Judith ist halt genervt und haut ab und geht halt zu dem Marktplatz zu Pontius Pilatus und wirft halt den Brian praktisch den Namen rein. Und die Leute sind halt begeistert, weil Brian fängt ja auch mit B an. Und die dachten, ja, weiter Name, und wir haben einen Brian. Und der Centurio wird dann weggeschickt und soll Brian befreien.
Genau.
Ist er eben noch im Knast, wo die beiden Gefängniswärter dann stottern. Und der Centurio geht weg und die beiden Gefängniswärter reden ganz normal miteinander. Also alles nur gespielt. Das ist auch so eine dumme, geile Szene.
Ja.
Und ja. Jesus wird ja gehängt und dann kommen halt schon, erst kommt die jüdische, Volksfront und ja, sie sagen halt, wir haben uns entschlossen,
Nee, die Volksfront von Judäa kommt.
Ich verwechsel immer. Die Volksfront von Judäa, VVJ, genau. Und sagen halt, ja, dein Tod soll dafür stehen, dein Märtyrertod und so weiter, soll unser Sinnbild sein und so weiter. Gehen weg und ihr Arschlöcher! Da drehen sie so um, da singen sie nochmal, for he's a jolly good fellow. Das ist so absurd. Und Brian flucht dann, ihr Schweine, ihr Bastarde, was soll das? Und hört gar nicht.
Und dann kommt der Centurio kommt. Soll Brian begnadigen und dann hockt halt dieser Typ, der vorher schon gesagt hat, dass er eigentlich begnadigt ist.
Ja.
Ja, der Spaßvogel.
Ich werde gerettet.
Ja, der Spaßvogel.
Ja.
Ja, der sagt, ich bin Brian. Und wird jemand halt abgenommen, so, nee, war nur ein Witz, häng mich wieder rauf. Ich bin nicht Brian. Komm, mach mich wieder fest. Ja, und alle brüllen dann halt so, dass sie Brian sind.
Ich bin Brian. Meine Frau ist auch Brian.
Ja, dann kommt Judith, die auf dem Weg wohl Reg getroffen hat und sich bei Brian für sein glorreiches Opfer bedankt.
Ja.
Dann kommt die Mutter schon, ne? Genau. Da kommt die Mutter, die ihm Vorwürfe macht, dass er sie ganz alleine lässt, ja, dass sie ihr ganzes Leben in ihn investiert hat und er macht jetzt hier dieses Kreuzigungsding und dann kommt zum Schluss noch die jüdische Volksfront angestürmt, ja. Und alle
das total Suizidkommando.
Es ist die jüdische Volksfront, da stellen sie vor, wir sind das Suizidkommando und stürzen sich alle in ihre Klingen, diese Vollidioten.
Ja.
Ja, auch da wieder sinnbildlich für diesen Widerstand, der überhaupt nichts bringt, weil er komplett falsch gerichtet ist. Nun, und damit sind alle Rettungsversuche gescheitert und dann hängt halt dann einer am Kreuz neben Brian und sagt, ja, du nimm's locker, ja, musst du mal so betrachten, du kommst aus dem Nichts, du gehst ins Nichts, was hast du verloren im Leben? Nichts.
Nichts.
Und dann singen sie, always look on the bright side of life. Und es ist so schön, wie die Kamera rauszoomt, wie die dann alle da am Kreuz hängen und mit den Füßen mitwackeln.
Und auch die Toten mit den Füßen wippen.
Genau. Und damit sind wir am Ende dieses fantastischen Films.
Die Entstehungsgeschichte zu dem Song, weißt du ihn noch?
Nee, sag.
Die hat auch, wie Graham Chapman war das? Eric Idle war das. Der hat den Song praktisch geschrieben und die hat ihn vorgestellt. Und das ist doch ein Quatschende und so weiter, das passt nicht. Dann irgendwann waren sie mal, haben sie eine Pause gehabt beim Mittagessen und so weiter, waren sie da. Da hat er es im Hintergrund spielen lassen und unabhängig voneinander, die Crew hat dann angefangen zu mitpfeifen und zu wippen und waren ab da mal alle begeistert. Also ja, man muss hinter seinen Ideen einfach stehen.
Mhm.
Und ich finde es halt lustig wie makaber, dass halt dieser Song jahrelang bei Beerdigung abgespielt wurde. Was eigentlich auch lustig ist, aber irgendwie komisch ist. Aber ich finde es irgendwie passend.
Ich kenne durchaus auch Leute, die schon gesagt haben, das hätten sie auch gerne.
Ja gut, ich habe da einen anderen Wunsch. Ich wünsche mir Wake Me Up Before You Go Go. Ja.
So, übrigens zur Kreuzigung, kennst du den kleinen Gag, den sich Terry Jones hat einfallen lassen?
Nee.
Zur Kreuzigung? Weil Terry Gilliam, der wie gesagt für die ganzen Effekte zuständig war, hat gemeint, er hat für jeden Schauspieler so einen Fahrradsitz ins Kreuz praktisch integrieren lassen, damit die da bequem drauf stehen, / sitzen können.
Mhm.
Ja, also für jeden in der entsprechenden Größe. Und dann hat Terry Jones die Kreuze ausgetauscht. So, dass es für jeden unbequem geworden ist.
Terry Jones hat ja, er spielt ja auch den Nackten da, den der Grube und so weiter. Und ja, der hat sich praktisch in der Früh, wurde er jetzt Make-up rein und so, und ist den ganzen Tag nackt umgelaufen. Und haben die anderen von Monty Python gesagt, ja, sei mir nicht böse, zieh dir was an, weil wir müssen deine Regieanweisung halt ernst nehmen und du läufst einfach nur nackt rum. Das geht einfach nicht. Also, das war schon eine Gruppe voll eigentlich verrückter.
Mhm.
Genialer und verrückter Leute. Bei Graham Chapman war es halt so, der ist dann 10 Jahre nach dem Film ist ja gestorben Und der war bei Ritter der Kokosnuss, war der schwere Alkoholiker. Und man, im Original hört man ja Ende des Films, wie halt seine Lines, also seine Texte nicht mehr so hundertprozentig sauber rüberbringt. Und die wollten eigentlich gar nicht, dass der so große Rolle hat. Aber der hat gesagt, ja, ich gehe jetzt Cold Turkey, ich höre zum Saufen auf und so weiter. Und der hat von sich aus seine Alkoholkrankheit bekämpft, hat dann jahrelang nichts mehr getrunken. Ich weiß nicht, ob er überhaupt was getrunken hat. Und der hat ja, wie man auch bei John Cleese, der, wie du sagst, Lateinlehrer war, war er auch im medizinischen Bereich unterwegs. Ich weiß nicht, ob er Doktor war, aber er hatte im medizinischen Bereich. Und die Hitze und die Ernährung oder was hat in der Crew immer zu Krankheiten, Bauchbeschwerden und so weiter geführt. Und dann hat er halt nicht nur den Film als Schauspieler getragen, sondern auch hinter den Kulissen, dass er die Leute behandelt hat. Hm? Und das ganze Zeug, also das ist großartig.
Ja. Absolut, ja. Also ich finde es halt, ich finde es ja wirklich auch beeindruckend, ja, dass er eben diese Alkoholsucht so hinter sich lassen konnte. Ist er tatsächlich dann eben 10 Jahre später ungefähr an Krebs gestorben. Ja, da ist ja die Erkrankung auch relativ bald nach dem Film auch bekannt gegeben worden. Und um ihn zu schützen, wollte eigentlich John Cleese die Hauptrolle, aber hat halt auch anerkannt, eben nach Die Ritter der Kokosnuss, dass das Chapman einfach der bessere Schauspieler für die Rolle ist. Mhm. Und ja, das war eine gute Entscheidung. Das Ganze hat ja, wie gesagt, auch in Tunesien, wie gesagt, stattgefunden. Und da waren sie eigentlich auch sehr begeistert im Vorfeld davon, weil da kann man schön chillen, kann man vielleicht auch mal ein bisschen ans Meer. Und nebenbei dreht bald ein bisschen Film.
Ja.
Das Problem war dann, dass vor Ort relativ früh dunkel geworden ist.
Ja, hätte man nicht ahnen können.
Deswegen war es dann nicht so viel mit Chillen. Und auch die Idee von wegen 2 Stunden Mittagspause machen, hat man dann alles bleiben lassen müssen. Aber was man dafür smart gemacht hat, ist, dass man so ziemlich alles an Kulissen und Garderobe, was da verwendet worden ist, aus vor Ort gedrehten Historienfilm eben gekauft hat. Also alles, was so an Rüstung ist von den Römern und sowas, ist vermutlich schon mal in irgendeinem anderen Film verwendet worden und die haben es halt günstig dann abkaufen können.
Ja, da war, glaube ich, ein paar davor eine Serie oder Film Jesus von Nazareth. Der wurde genau an gleichen Stellen gedreht. Und da, glaube ich, hatten sie viel verwenden können.
Und ich glaube, die Location ist auch ziemlich nah an der Wüste, in der auch Star Wars gedreht worden ist.
Ja, muss ziemlich in der Nähe sein, ja.
Also, da hat man sich schon eine gute Ecke ausgesucht. Ja, was haben wir denn noch? Hast du noch irgendwas, was du...
Großen und Ganzen, ja, ist es dein Lieblings-Monty-Python-Film?
Ja, mittlerweile ja. Wie gesagt, also am Anfang war ich die Ritter der Kokosnuss besser, aber über die Jahre ist der mir hier ans Herz gewachsen und mein Problem oder mein größter Kritikpunkt an die Ritter der Kokosnuss ist halt einfach das Ende mittlerweile. Auch wenn es absolut Monty Python typisch ist. Und der hier hat halt ein schönes Ende, hat ein paar wirklich ikonische Szenen und der ist halt einfach im Deutschen nochmal ein Stück besser synchronisiert.
Bei mir ist es ähnlich. Also ich finde, ja, ich sag mal so, wir werden noch über Ritter der Kokosnuss sprechen. Aber mir gefallen die beiden Filme besser als die anderen beiden. Weil die anderen beiden sind dann mehr so Flying Circus, so Sketch aneinander gereiht.
Ja, genau.
Und diese beiden Filme sind dann stringente Filme. Weil der Film wurde auch eigentlich als so aneinander gereihte Sketche geplant. Aber wir haben gesagt, eigentlich könnte man doch, also das Thema gibt's her, dass wir da einen stringenten Film machen und nicht irgendwie so Szenen aneinandergereiht. Und ja, es macht ordentlich Spaß. Und wie ich es am Anfang sagte, ist wahrscheinlich von jedem irgendwie ein Lieblingsfilm, ohne dass man es als Lieblingsfilm bezeichnet. Weil den kann man immer anschauen. Der ist immer lustig. Aber nicht irgendwie der Film, wo man gesagt hat, wo man irgendwo angibt als Lieblingsfilm. Da ist er bei mir wahrscheinlich Herr der Ringe, Zirkel, Zukunft, was sowas irgendwie dabei, aber der Film nicht. Wobei auch, aber wenn jetzt im Vornherein, wenn ich wieder gesehen habe, ich kannte ihn auswendig, aber ich musste immer wieder lachen.
Mhm.
Schwanz des Longus.
Das ist einfach so ein Wohlfühlfilm, weißt du, mhm. du kommst immer wieder heim.
Ja.
Fühlst dich direkt wohl. Hast du ein Lieblings-Monty Python-Mitglied?
Ich fand das früher Eric Idle gut, aber John Cleese ist halt wahrscheinlich der bekannteste. Und allein, wie er das letzte Mal bei LOL da war, einfach so out of nowhere und deutsche mhm. Comedy gemacht hat, das war schon großartig. Also, wir haben im letzten Jahr auch schon mit John Cleese geredet, bei James Bond.
Mhm.
Also, er verfolgt uns. Auch später Fisch namens Wanda und ja. Wilde Kreaturen und was er noch alles gemacht hat.
Also das wären auch die beiden, die ich nennen würde. Eric Idle und John Cleese.
Ja.
Die sind einfach sehr herausstechend. Und bei John Cleese halt auch ganz ikonisch eben die deutsche Synchro, die deutsche Stimme.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende.
Ja. IND, wir haben die 90 voll.
So, dann sind wir dann auf der Road to 100.
Ja.
Stefan, du hast dir da was schon was ausgedacht. Mhm. Wir möchten es noch nicht zu sehr teasen, aber die Idee, die uns der Stefan intern vorstellt, finden wir sehr gut und ich glaube, das werden wir auch machen und da könnt ihr sehr drauf gespannt sein. Wir haben uns da was überlegt auf dem Weg zur 100. Aber jetzt haben wir ja erstmal die 89 gehabt. Das war ja unsere letzte Ausgabe von Abgestaubt über James Bond. Vor 1 bis 3 Wochen habt ihr unsere Top 3 ikonische Musikszenen hören können. Auch da gerne an der Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr ikonische Musikszenen aus Filmen habt oder Filme oder Lieder habt, die sofort mit irgendwelchen Szenen aus dem Film assoziiert, einfach mal die Kommentare noch drunter packen.
Ja, und für Matze, also keine Nightmare Before Christmas, weil wir winnen nur richtige Tim Burton-Filme. Danke. Grüße an der Stelle.
Grüße. So, ansonsten könnt ihr natürlich gerne auf appverse.de/links gucken und dort euer Feedback dalassen auf den Plattformen eurer Wahl. Ja, wir haben ja einiges dort für euch zur Verfügung. Und damit kommen wir eigentlich zum Endspurt, oder Stefan?
Ja, dann musst du irgendwas einpacken.
Dann packe ich jetzt was ein. Ja, wir haben hier nämlich einen Schrank stehen. Und in diesen Schrank packe ich unseren Stabwedel rein. Der ist super, super voll. Da liegt eine bekleidete Pistole drin. Das Planungsdokument für Abgewedelt, unsere Dating-Plattform, in der nur wunderschöne Stimmen zu hören sind. Die Zeitmaschine, bei der der Akku alle war, ja, die schmeiß ich jetzt auch, glaube ich, weg jetzt dann, ja, nach der Staffel. 3 Kartons Pizza, die Farbe sehr spannend, sage ich dir mittlerweile. Die Froschschenkel und Schweinachsen daneben schauen auch nicht viel besser aus. Die erste Hälfte von 2025 und auch die zweite Hälfte hinterher auch schon etwas angestaubt. Thomas Gottschalks Perücke, über die braucht man keine Worte mehr verlieren. Vom letzten Mal steht noch ein Eiweißshake, geschüttelt, nicht gerührt. Und heute, lieber Stefan, bin ich einer derjenigen, der die Sandale des Messias dazulegt. Bist du eher so der Flaschentyp?
Ich bin der mehr Sandalentyp.
Sehr gut.
Wobei es in Bayern nicht Klapperl heißt.
Klapperl, aha.
Klapperl.
Klapperl. Dann möchte ich mich zu guter Letzt noch bei dir bedanken für das Mitmachen, für die Zeit, die du jetzt investiert hast, bei unserer Social-Media-Göttin, unserer Schwester Loretta, unserer Niki. Vielen Dank für deinen Einsatz an der Front der asozialen Medien, wie es der Chris immer so schön sagt. An der Stelle sage ich einfach mal, das war's dann für heute, für diese Staffel. 90 Folgen sind voll. Wir hören uns wieder. Versprochen und gute Besserung, Chris. Ciao mit au.
Servus und Wenka, Wenka.